Die Kombination einer gewissen Grundlage in der Beziehung plus der Bereitschaft, den Rest, die Ungewissheit zu ertragen, das macht eigentlich dann das Vertrauen aus. Man muss eigentlich zusammen sehen.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Encofema. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute soll es hier im Podcast um ein Thema gehen, das wir gelegentlich schon mal aufgegriffen haben und das sich durch alle drei Säulen dieses Podcasts auch in der Praxis durchzieht. Ob das Mediation ist, die Konfliktberatung oder auch die Beratung von Organisationen in Change-Prozessen oder sonstigen Veränderungsmaßnahmen. Es geht um das Thema Vertrauen. Vertrauen ist so eine Sache, die wir meistens merken, wenn sie angeknackst ist, wenn Misstrauen aufgekommen ist, wenn irgendetwas passiert ist und wir wissen nicht so genau, was da wieder geschehen muss, um wieder neu zu vertrauen. In Konflikten ist das gerade ein spezielles Thema, aber Vertrauen ist keineswegs nur ein Thema für Konflikte, sondern ist generell für das soziale Gefüge, für das soziale Zusammenleben, speziell auch für das Zusammenwirtschaften von Menschen, die sich eben nicht kennen, und das ist ein Großteil dessen, eine ganz entscheidende Komponente. Und dafür habe ich mir wieder Professor Guido Möllering eingeladen, der sich mit dem Thema Vertrauen beim Wirtschaften und in den sozialen Zusammenhängen besonders beschäftigt hat. Herr Möllering, ich grüße Sie. Hallo.
Ja, hallo. Freut mich, dass wir heute über Vertrauen sprechen können.
Herr Möllering, ist ja eine kleine Weile her, dass wir das letzte Mal hier miteinander gesprochen haben. Und ich hatte damals, glaube ich, schon auch im Podcast gesagt, ich werde mich wieder melden. Also darauf habe ich persönlich schon vertrauen können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Aber das Thema wollten wir schon damals nochmal vertiefen und heute haben wir die Gelegenheit. Wie geht's Ihnen, Herr Möllering?
Ja, vielen Dank. Also beim letzten Mal ging es ja um Organisationskulturen und auch die besondere Frage, welche Rolle da Komik spielen könnte. Und da sind wir natürlich implizit schon beim Vertrauen. Vertrauen ist ein Element von Organisationskultur, kann man sagen, wird oft so gesehen. Und ich glaube auch gerade beim Scherzen macht man sich ja immer ein bisschen verwundbar. Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun, wie wir bestimmt gleich herausarbeiten werden. Da geht es sehr um Verwundbarkeit und dass sie von anderen nicht ausgenutzt werden. Und das hat auch was mit unserem vorherigen Thema zu tun.
Also ich greife mal vor, dass das Thema Vertrauen mit Erwartungen zu tun hat, weil das ein Thema für Komik war, dass bestimmte Erwartungen dort gerade auf eine ganz eigene Art gebrochen werden und sowas Unerwartetes, Überraschendes reinkam. Heute haben wir es mit einem Erwartungsbruch dann zu tun, den finden die meisten dann gar nicht witzig.
So ist das. Gerade beim Vertrauen hat man positive Erwartungen gegenüber anderen und Vertrauen zeichnet sich gerade dadurch aus, dass man eben erwartet, dass diese Erwartungen erfüllt werden und eben nicht gebrochen werden, egal wie lustig das gemeint sein sollte. Natürlich steckt da immer drin, dass es aber passieren kann und das ist gerade auch das Besondere an Vertrauen. Das sind eben positive Erwartungen, die prinzipiell auch noch enttäuscht werden können und das auszuhalten ist eben das, was man im Vertrauen schafft und was dann in den sozialen Beziehungen hilft.
Ich bleibe noch ein bisschen auf der Brücke stehen, weil mir ging das gestern, als ich einen Witz, und den werde ich jetzt nicht erzählen, gelesen habe, aber ich war schon so im Gedanken an der Vorbereitung, war mir klar, meine Erwartungen waren mir bewusst und ich wusste, es wird etwas kommen, was überraschend sein soll, zumindest wenn es ein guter Witz ist. Und dass das dann auch noch geschieht, das war in dem Moment eher durchschnittlich, aber machte Spaß und Freude. Daher glaube ich, lesen und erzählen wir uns gerne Witze, dass wir also bewusst unsere Erwartungen brechen lassen. Und es wird ja auch angekündigt, dass es ein Witz ist. Beim Vertrauen, um das es heute gehen soll, ist es gerade weg, dass ich eine Erwartung habe, sondern bestenfalls merke ich nicht, dass ich bestimmte Erwartungen habe und bin dann umso überraschter, dass ich enttäuscht bin oder enttäuscht wurde.
Richtig. Das ist auch ein bisschen das Eigenartige und wir sind quasi schon direkt am einen der schwierigsten Punkte vom Thema Vertrauen, nämlich dass der oder die Vertrauende sich dessen gar nicht bewusst ist, sich sozusagen gar nicht vorstellen kann, dass die andere Seite nicht vertrauenswürdig ist. Und das ist aber eine Leistung, an so einen Punkt zu kommen. Denn tatsächlich ist die Chance, dass es schief geht, noch da. Sie ist ja nicht weg. Und deswegen, wenn man jemanden fragt, ob er einer anderen Person vertraut und er sagt, ja, komplett, ja, und wie verwundbar sich diese Person dann fühlt, dann sagt sie, ja, gar nicht, weil ich vertraue ja. Und ja, der Witz ist, dass das Vertrauen ja die eigentliche Verwundbarkeit ausblendet. Also es ist wirklich eigentlich ein ganz toller Trick, der uns das ermöglicht, positive Erwartungen einander zu haben, obwohl wir uns gar nicht sicher sein können. Und eben dann die Verwundbarkeit auszuhalten. Bei der Komik oder beim Scherzen ist es so, ich glaube, darüber hatten wir auch beim letzten Mal gesprochen, so, das kann ja auch mal schief gehen, ne? Dass so ein Witz nicht funktioniert. Ja, oder
zündet nicht, genau.
Eher sogar, die Jüngeren würden sagen, cringe ist, ne? Und in so einer Cringe-Situation dann trotzdem sein Gesicht nicht zu verlieren und in der Beziehung quasi alles in Ordnung bleibt, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Ne? Sonst würde man sich gar nicht trauen, mal einen Scherz zu machen, wenn dann der in die Hose geht und alle dann gleich also die Beziehung zu einem beenden. Das ist halt auch was damit zu tun. Also Vertrauen ist tatsächlich sogar auch eine Voraussetzung für Komik, die dann funktioniert. Auch bleiben wir kurz gerne nochmal dabei. Mhm. Das ist nämlich eine schöne Analogie, auch übernommen von Irving Goffman und anderen. Also es ist quasi wie so eine Theateraufführung auch. Ne? Wir sitzen quasi im Publikum und schauen, was auf der Bühne passiert, und die auf der Bühne bauen auf das Vertrauen, dass sie das ausprobieren können, dass sie was machen können, was vielleicht nicht funktioniert, und die im Publikum ebenso lassen sich darauf ein, dass da irgendwie was vonstatten geht, und da gehört gerade auch so dazu, dass man nicht alles dann ständig hinterfragt oder auch sozusagen die Funktion eben als solche dann nicht ernst nimmt und sagt, das ist ja alles nur Theater, sondern in dem Moment ist es wirklich irgendwas, was passiert, was real ist, was einen mit nimmt, und es baut eben darauf, dass man das auch ausblendet, dass das irgendwo nicht funktionieren könnte. Also Vertrauen hat was damit zu tun, dass wir gegenseitig diese Beziehung, diese Situation annehmen, wie sie ist, aber mit positiven Erwartungen.
Das erinnert mich, war nicht so oft im Theater als Kind, aber wenn ich Filme angeguckt habe, dann wurden die häufig von elterlicher Seite kritisiert. Das ist ja gar nicht real und das ist ja alles nur Quatsch. Und mir war das egal. Also mir war das egal, weil ich das sozusagen ernst genommen habe. Ich konnte mich in die Geschichte einlassen. Ich kann mich auch sozusagen auf Beziehungen einlassen, aber das ist ja schon der, fürs Vertrauen schon, also da sind wir schon in der Königsdisziplin von Vertrauen. Ich nähere mich häufig dem Vertrauen, indem ich erstmal ganz normale Situationen nehme, die durchaus gefährlich sind, aber überhaupt nicht im Alltag erscheinen. Zum Beispiel der Gang über eine Brücke. Wir machen uns keine Gedanken, also kaum. Also jedenfalls all die, die noch nicht über eine einstürzende Brücke laufen mussten, dass die halt hält. Obwohl es bei Lichte besehen durchaus ein Risiko ist. Oder ins Auto steigen und losfahren. Und wir hoffen drauf, dass das einfach gut geht. Und dann sind bestimmte Bedingungen ergeben. Und da würde ich mit Ihnen nochmal hinschauen. Was sind die Grundlagen dessen, dass ich zum Beispiel beim Thema Straßenverkehr wohl weiß, dass es gefährlich ist. Ich kann in die Zeitung sehen und kann sehen, dass dort Menschen zu Schaden gekommen sind, dass Unfälle geschehen sind. Ich muss mich nur im Straßenverkehr umgucken. Und dennoch habe ich, wie viele andere Autofahrer auch, kein Gefühl von Misstrauen in den Straßenverkehr oder Angst oder das Bewusstsein, heute passiert mir was. Was ist da geschehen? Was ist dieses Vertrauen?
Wir können das natürlich jetzt grundsätzlich auch als Umgang mit Risiken erstmal behandeln. Das ist auch ein ganz üblicher Zugang, dass man im Prinzip so in Wahrscheinlichkeiten denkt und sagt, es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass ein Haus einstürzt, eine Brücke oder auch sogar Unfälle passieren. Das kann man erstmal so ganz stochastisch angehen und sagen, das Risiko ist so klein, das kann ich ignorieren und tue es dann auch. Beim Vertrauen ist es schon noch mal ein bisschen spezieller, weil das dann immer auch um das Verhalten anderer Personen geht. Da geht es nicht nur um die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie regnet oder ein Wirbelsturm durch mein Wohngebiet fegt oder so, sondern da geht es ja wirklich auch darum, wie andere sich verhalten. Und das ist natürlich dann im Straßenverkehr schon ein bisschen mehr, dass man weiß, das Ganze ist nicht nur ein rein technisches System, sondern eins, an dem Menschen beteiligt sind, und diese Menschen können sich verantwortungslos verhalten. Das heißt, beim Vertrauen geht es darum, wie andere mit ihren Freiräumen umgehen. Wenn ich mich dann halt darauf verlasse, dass andere ihre Freiräume nicht ausnutzen, nicht im Straßenverkehr sich so verhalten, dass ein Unfall entsteht und so weiter, dann ist das schon eine Art von Vertrauensbeziehung, selbst wenn es sehr anonym ist und ich die anderen im Straßenverkehr gar nicht kenne. Ich übertrage vielleicht auch dort dann eben diese Erwartung, dass erstmal andere auch ein Interesse an ihrer eigenen Sicherheit haben. Da sind wir bei dem Punkt, dass Vertrauen auch nicht eine einseitige Geschichte ist, sondern auch was mit Gegenseitigkeit zu tun hat und immer zwei Seiten halt mindestens dazugehören, die beide eine gewisse Verwundbarkeit haben. Ja, was tatsächlich da passiert, ist, dass man am Ende aber dann doch die Möglichkeit, dass es schiefgehen könnte, ausblendet. Oder, wenn man es etwas philosophischer ausdrücken will, aufhebt. Im Sinne des hegelianischen Begriffs des Aufhebens, der eben diese schöne Doppeldeutigkeit hat, wenn nicht sogar Dreifachdeutigkeit, dass man etwas aufhebt, also quasi zur Seite schiebt oder wegschiebt, es aber aufhebt im Sinne von aufbewahrt.
Ah.
Die dritte Bedeutung, haben mir Philosophen gesagt, ist dann, dass man es auch auf eine andere Ebene hebt, dadurch in einen anderen Zustand kommt, im Allgemeinen oder hier in diesem Fall in der sozialen Beziehung, dass man also quasi die Beziehung auf eine andere Ebene hebt, dadurch, dass man diese Dinge ausblendet. Aber bleiben wir mal bei der Doppeldeutigkeit, ein Aufheben im Sinne von, das ist aufgehoben, das ist weg, aber es ist auch aufgehoben im Sinne von, es ist da noch irgendwo im Regal, man könnte es wieder hervorholen. Ja, und das passiert eben in all diesen Situationen, ob es jetzt mit anonymen anderen ist oder im direkten persönlichen Umfeld in der Familie, auch dort hebt man eine ganze Menge auf und kann dadurch eben ein gutes Familienleben haben. Ja.
Genau, nehmen wir mal das Zusammenspiel im Sozialen, ob das jetzt im Arbeitsleben ist oder auch im Privaten. Ich verlasse mich auf Zuarbeiten. Ich vertraue darin, dass die Kollegen das ordentlich gemacht haben oder die mitfahrenden Teilnehmer im Straßenverkehr oder in der Nachbarschaft. Ich habe Erfahrungen mit den Leuten. Ich habe Erfahrungen mit dem Straßenverkehr. Ich komme in eine gewisse Routine hinein und muss mir nicht immer Gedanken machen, wie ich das vielleicht am Anfang noch gemacht habe. Hoffentlich geht es heute gut und jetzt muss ich besonders aufpassen. Das fällt weg. Diese Routinen und Erfahrungen sind wichtige Punkte.
Ja, nein, selbstverständlich. Also das ist auch sehr wichtig, dass man dieses Aufheben jetzt nicht als blindes Vertrauen oder Naivität missversteht. Es ist gut, dass Sie das ansprechen. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Das heißt, dieses Aufheben, ich drücke das gerne so aus, das schließt die verbleibende Lücke. Und wenn man sich das so vorstellt, dass man so über eine Felsspalte springt und diese Spalte soll jetzt diese Lücke metaphorisch symbolisieren, dann darf diese Lücke auch nicht zu groß sein. Man springt ja nicht in irgendeine Spalte rein, wo man genau weiß, das ist also da ist zu viel noch an Verwundbarkeit und an mangelnder Vertrauenswürdigkeit jetzt in der Beziehung. Da lasse ich mich dann auch nicht drauf ein. Und wenn die Lücke so klein ist, dass es überhaupt keine große Anstrengung bedarf, um darüber zu kommen, dann nehmen wir das auch gar nicht so richtig wahr, dass wir da gerade eigentlich im Prinzip dieses Restrisiko in diese kleine Spalte noch reinzufallen irgendwie übergangen haben. Aber der klassische, also analytisch klassische Fall wäre, da gibt es noch so einen Rest und den muss ich irgendwie aushalten, ausblenden, irgendwie damit umgehen. Aber davor kommen ja andere Dinge und da ist für mich als Vertrauensforscher spannend, dass die Literatur dort verschiedene Wege beschreibt, wie man quasi
die Lücke kleiner macht.
Ja, die Lücke kleiner macht und es also quasi das Vertrauen schon in gewisser Weise absichert, obwohl dann der Rest nicht abgesichert sein kann. Vielleicht kann ich ja kurz was dazu sagen, welche Strömungen es da gibt, aber ich will auch nicht zu viel ins Detail gehen unbedingt.
Nee,
ja.
Da kommen wir nochmal drauf zurück. Mir ist wichtig, weil ich das in Ihrem Aufsatz sozusagen ganz klar herausgelesen habe, weil es nämlich auch genau so drinne steht. Und ich finde das wichtig, weil zum Beispiel ich in Mediationen häufig beim Thema Misstrauen arbeite und damit zu tun habe. Die Konfliktparteien vertrauen sich in dem Moment nicht mehr. Sie trauen dem anderen eher das Schlimmste zu, dass sie ihn antun. Und sie beschreiben das häufig mit einem Gefühl. Also ne, ich empfinde das halt so. Und ehe ich das Gefühl wieder habe, dir vertrauen zu können, braucht es Zeit. So, das sind so typische Äußerungen. Und ich finde es gerade wichtig, dass das, was sie beschreiben mit Aufheben, dass das nicht ein Gefühl ist, was aufgehoben wird, sondern ein kognitives Element, eine Ungewissheit wird aufgehoben. Und diese Ungewissheit, dass es eben auch anders kommen kann, dass es nicht 100% sicher ist, dass es nicht abgesichert sein kann, das wird in ihrem doppelten und dreifachen Sinne aufgehoben. Also einerseits, ich hebe die Ungewissheit auf und mache es weg, aber ich pack's mir in die Schublade, ich kann es jederzeit wieder rausholen. Und die dritte Komponente fand ich auch nochmal schön, das Aufheben, die philosophische Komponente. Ich gehe damit dem Beziehungspartner in eine andere Ebene, wenn ich das aufgehoben habe.
Also man könnte dann tatsächlich so weit gehen und sagen, das ist eine so eine Art transzendentale Bedeutung von Vertrauen. Ich würde eher sagen eine transformative Dimension, weil dann eine Beziehung, die zum Beispiel vorher nur auf Kalkulation oder Routinen beruhte und damit an ihre Grenzen gestoßen ist, dann sich weiterentwickeln kann, weil man eben es schafft, in der Beziehung mit den Dingen umzugehen, die nicht durch Kontrollmechanismen, Verträge oder auch einfach durch sehr gut eingespielte Routinen geschafft werden oder ermöglicht werden können, sondern dass dann die unvorhergesehenen Dinge, die in Beziehungen passieren, dass die nicht gleich dazu führen, dass das zusammenbricht. Ja, also man quasi nicht weitermachen kann, weil irgendetwas Unvorhergesehenes, Unerwartetes passiert, was in keinem Vertrag stand oder wofür es noch keine Routine gibt. Das ist eigentlich auch genau das Spannende in der heutigen Zeit, die so dynamisch ist und ja viele Überraschungen für uns bereithält. In vertrauensvollen Beziehungen kommt man dann eher damit klar, mit den Überraschungen, als in Beziehungen, die darauf basieren, dass alles immer genau seinen vorgesehenen Gang geht. Und nochmal, wir waren an dem Punkt, das heißt aber nicht, dass man jetzt im Vertrauen alles so irgendwie laufen lässt. So, wird schon. Ich sage immer, Vertrauen ist arglos, aber nicht bedingungslos. Arglos heißt, ich unterstelle dem anderen erstmal nichts Schlechtes, aber es heißt nicht, dass ich nicht gewisse Erwartungen habe, die auch erfüllt werden müssen. Das sind meine Bedingungen. Und dann sind wir wieder bei diesen Grundlagen, also Kalküle, Routinen, bereits gemachte Erfahrungen, die uns eben die Grundlage dafür geben, den Rest dann noch auszuhalten, auszublenden, aufzuheben.
Diese drei Säulen, also Routinen, Erfahrungen, hatten Sie genannt, und gewisse Art und Weise Vernunft, also Kosten-Nutzen-Überlegungen. Darauf baue ich sozusagen meinen Sprung ins Vertrauen auf.
Ja, ich muss dazu sagen, vielleicht mal an der Stelle unbescheiden, dass ich in meiner Arbeit das versuche besonders rauszustreichen, dass eben diese Grundlagen des Vertrauens nicht mit Vertrauen zu verwechseln sind. Also wenn wir nochmal etwas genauer sagen, jetzt in der Literatur zum Beispiel über Vertrauen, findet man in der Säule Vernunft, Kalkül viele Ansätze, die eben letztendlich Vertrauen mit einer Risikokalkulation gleichsetzen, die also sagen, okay, ich vertraue, wenn gewisse Eintrittswahrscheinlichkeiten und gewisse Folgen dann unterm Strich rechnerisch für mich einen positiven Betrag ergeben, dann vertraue ich. Ne?
Also ich habe dafür ein schönes Beispiel.
Die Wahrscheinlichkeit, ja, vielleicht geben Sie Ihr Beispiel und dann können wir an dem auch festmachen, an welcher Stelle man dann doch noch das Vertrauen braucht.
Ja, da will ich das so reinplatzen. Ein Ehepaar hat sich arg sozusagen verfahren, klischeehaft, der Mann ist fremdgegangen, die Frau hatte die Kinder großgezogen und das Vertrauen war total zerstört. Ihre Forderung war, mit der sie in die Konfliktklärung gegangen ist, du überschreibst mir den Anspruch oder den Erbanspruch, den du innehast, auf dein Haus, und dann kann ich mir sicher sein, dass du dir das nochmal überlegen würdest, ein zweites Mal fremd zu gehen. Und es war so eine überzogene Forderung, wo ganz rational auch geäußert wurde, ja, es muss ihm so wehtun, finanziell, wirtschaftlich, dass er das nicht nochmal machen wird. Und dann kann ich ihm vertrauen. Mir war klar in dem Moment, da hatte ich noch nicht Ihre Schriften gelesen, das funktioniert so nicht. Aber den Punkt, den Sie stark machen, der wird da, glaube ich, ganz deutlich, dass die Kosten-Nutzen-Analyse eben nicht allein das Vertrauen ist, darstellt.
Das ist ein gutes Beispiel, und zwar, weil es auch in der Literatur ein gängiger Ansatz ist. Der Russell Hardin, ein schon seit einiger Zeit verstorbener amerikanischer Forscher, vor allen Dingen in der Politikwissenschaft unterwegs, der sprach von eingekapseltem Vertrauen, also in eingekapselten Interessen, encapsulated interests. Und der sagte also, wenn ich weiß, dass der andere dadurch, dass er das Vertrauen bricht, sich letztendlich selber schadet, dann kann ich ihm vertrauen. Also eine ganz einfache Regel. Und das heißt also, auf Ihr Beispiel übertragen, wäre das so eine Konstruktion, ne, wenn er dann nochmal fremd geht und dann das Haus verliert, alles dann schadet er sich selbst, also wird es nicht tun. Ne, so. Und das ist genau das Kalkül und das ist wirklich gängig. Jetzt haben wir aus meiner Sicht da natürlich mehrere Probleme. Das eine ist eben, dass auch wenn ich annehme, dass der andere weiß, dass er sich selber schadet, das bedeutet das noch lange nicht, dass er nicht vielleicht auch bereit ist, diesen Schaden in Kauf zu nehmen. Oder der Schaden vielleicht für ihn doch viel kleiner ausfällt, und sei es nur in der subjektiven Wahrnehmung, gar nicht mal in materiell gemessen in Dollar oder so, dass ich das völlig falsch einschätze, was das für die andere Seite bedeutet. Das heißt, diese Ungewissheit liegt nicht nur dabei, ob er es tut oder nicht, sondern auch, ob ich eigentlich eine richtige Wahrnehmung der Situation habe. Und das heißt, ich kann mich da auch sehr gut im wahrsten Sinne des Wortes täuschen, dass die Situation folgt. Das andere ist, das muss mindestens jetzt noch mit erwähnt werden, dass so eine Konstruktion natürlich hervorruft, dass der andere heimlich mich betrübt und auch dann eigentlich gar keinen Anreiz mehr hat, das dann vielleicht doch mal anzusprechen. Ne? Und ich meine, das ist jetzt die Situation, die Sie geschildert haben, ist relativ dramatisch, aber nehmen wir es mal etwas einfacher bei der Arbeit oder so, dass dann irgendwie Leute ihre Fehler verstecken, weil sie genau wissen, sobald nochmal ein Fehler passiert, werde ich rausgeschmissen. So, und dann verstecken sie ihre Fehler. Und das hilft letztendlich dem anderen auch nicht, weil dann nicht konstruktiv daran gearbeitet werden kann, dass diese Fehler nicht mehr passieren. Also das heißt, auch da ist so ein starkes, auf rationalem Kalkül basierende Lösung letztendlich definitiv keine Lösung, um Vertrauen zu bewahren oder wiederherzustellen und hat wirklich nur noch mit Misstrauen zu tun.
Da würden wir jetzt sozusagen die Seite derjenigen betrachten, was da die Konsequenzen sind, denen vertraut werden soll oder will. Ja. Wenn wir bei der Seite bleiben, die da das Vertrauen zusammenschustert, dann verstehe ich dort diese Grenzenlosigkeit der Kontrollmaßnahmen und das enorme Hochschrauben des potenziellen Schadens, der eintritt. Das endet dann nicht bei dem Haus und dem Erbanspruch, dann werden dann die Kinder sozusagen isoliert davon, da werden also alle möglichen Schäden noch angekündigt, die dann eintreten, in der Hoffnung, das muss jetzt aber ausreichen, dass der andere sich so verhält, wie ich es denke. Ja. Oder in der Arbeitswelt, wenn ich rein Kosten nutzen analytisch meinen Arbeitern aber misstraue, dann muss ich eine Kontrolle an den Tag legen, die rational aus meiner Perspektive ist, aber völlig irrational für das soziale Zusammenspiel.
Ja.
Dass ich nämlich gar nicht vertraue, indem ich versuche, Maßnahmen oder Rahmenbedingungen zu schaffen, die mein Vertrauen begründen sollen. Das ist ja nicht nur paradox, das ist ja also irrsinnig. Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
Ja, da sind wir auch bei dem Stichwort Kontrolle jetzt. Ich muss feststellen, dass oft auch Vertrauen und Kontrolle miteinander verwechselt werden. Also, dass man diese starke positive Erwartung wird manchmal mit Kontrolle verwechselt, weil man dann doch wieder in den Modus verfällt, zu sagen, der andere kann ja gar nicht mich betrügen, der hat keine Anreize oder auch gar keine, tatsächlich keine Möglichkeiten. Man hat ihm die Freiräume ja genommen, um mich zu enttäuschen. Und wenn ich dem anderen aber alle Freiräume genommen habe, mir zu schaden, dann brauche ich das Stichwort und den Mechanismus des Vertrauens nicht mehr. Dann habe ich irgendeine Art von perfekter Kontrolle. In meinen Augen, empirisch gesprochen, ist das immer nur vermeintlich, aber in der analytischen Konstruktion brauche ich dann tatsächlich gar kein Vertrauen mehr. Und das hier passiert oft. Was man auch oft noch sieht und was auch nicht irgendwie widerlegt ist, ist, dass starke Kontrollausübung ein Zeichen von mangelnder Vertrauensbereitschaft ist, die dann oft auf der anderen Seite ebenso eine geringe Vertrauensbereitschaft auslöst, damit also Kontrolle vertrauend wirklich verdrängt oder verhindert. Wesentlich interessanter ist, dass letztendlich sich die beiden Mechanismen aber auch unterstützen. Dass also Kontrolle ein Teil dessen ist, was mir eine gewisse Absicherung gibt und so dass dann dieser berühmte Rest bleibt, über den wir schon gesprochen haben, den man nicht mit Kontrolle erfassen kann und in dem dann das Vertrauen gebraucht wird und auch irgendwie seine Wirkung entfaltet. Und wenn Vertrauen wiederum stark ist, kann man auch die Kontrolle etwas wieder zurücknehmen. Das ist dann durchaus so ein Wechselspiel, Zusammenspiel. Ich würde es auch als Dualität bezeichnen, wo die beiden Dinge sich also gegenseitig auch bedingen und reflexiv aufeinander bezogen sind. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist eigentlich kein guter Spruch, weil er diese beiden so gegeneinander stellt. Besser ist eben dieses Zusammenspiel von Kontrolle und Vertrauen dann zu sehen. Dieses also extreme Kontrollbedürfnis nach einem Vertrauensbruch vor allen Dingen ist verständlich, sich darauf einzulassen, etwas mehr Kontrolle über einen ausüben zu lassen, kann ein Zeichen des guten Willens sein, dass man sich bessern will. Aber dieser Totalanspruch und aus dem Beispiel, was Sie genannt haben, der verhindert komplett Vertrauen. Und ist auch nicht das Zeichen, dass man eigentlich überhaupt noch Interesse an der Beziehung hat. Da hat man eigentlich nur noch Interesse daran, dass irgendwie dass irgendwie wirtschaftlich weitergeht und der andere möglichst leidet, ja, wegen seiner Verfehlung.
Wir haben das Beispiel ja genommen und auch solche, also wir können das auch aus der Arbeitswelt nehmen, ne, diese übertriebene Kontrollsucht von Arbeitgebern, die dann hier sozusagen ja schon auch Tradition hat teilweise, haben wir ja genommen, um, wenn ich das richtig verstanden habe, das herauszuarbeiten, was auch Ihnen wichtig ist und was Sie auch sozusagen in Ihren Texten formulieren, das ist eben nicht Vertrauen, sondern es geht dort um Kontrolle, möglichst gute Erfahrungen zu machen, aber die so stark gerahmt sind und mit Kontrollmechanismen belegt, dass dadurch die Erfahrung letztlich des anderen gegenüber aufgehoben wird. Also wir haben eine Grundlage, wir brauchen Routinen, wir brauchen eine gewisse Erfahrung mit dem anderen, wir haben eine gewisse Vernunft, wo wir sagen, wir können da so Risiken abschätzen und auch gewissermaßen eine Wette eingehen. Das ist das eine, aber das ist noch nicht Vertrauen. Vertrauen ist dann dieser eigene Sprung, glaube ich, wie Sie sagen, ne? So ein bisschen auch. Es ist schon eine Art Glaubenssprung, dass das, was möglich ist, nicht eintritt, obwohl es halt immer möglich bleibt.
Es ist halt ganz, ganz schwer, den richtigen Begriff dafür zu finden. Das eine ist dieses Aufheben von Ungewissheit.
Finde ich super.
Das trifft es schon ganz gut. Im Englischen würde man an der Stelle oft von einem Leap of Faith auch sprechen. Und da steckt eben dieser Sprung drin über diese Weltspalte, über diese Ungewissheit und eben auch Faith.
Ich muss ja immer an Indiana Jones denken. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ne, der ja vor diesem Abgrund stand und die Brücke nicht gesehen hat und dann sagt, ah, das ist ein Glaubenssprung. Und er hat wenig Erfahrung damit gehabt, wenig Routine, aber das war die Situation, die mir da vor Augen scheint, genau.
Da gibt es auch eine ganz tolle Stelle in der Literatur von William James in seinen eigentlich eher theologischen Texten tatsächlich schon Ende des 19. Jahrhunderts, wo er tatsächlich so eine Situation beschreibt von einem Bergsteiger, der, also dann in dem Fall ist es ja noch nicht Indiana Jones, aber auch also diese Situation beschreibt, dass man manchmal so über so einen Sprung machen muss, bei dem man sich nicht ganz sicher ist, ob es wohl klappt. Und dann spricht er eben von dem Will to Believe. Das ist auch ein schönes Bild. Der Glaube selber, das Believing, ist irgendwie diese Sache, wo man eigentlich keine absolute Sicherheit hat. Auch der religiöse Glaube besteht ja halt gerade darin, dass es letztendlich keinen Gottesbeweis gibt und man trotzdem glaubt. Das ist ja auch da, das eigentlich Besondere. Sobald jemand einen schlüssigen Gottesbeweis hätte, bräuchte man nicht mehr zu glauben. Dann wüsste man es einfach. Also auch der Glaube hat genau dieses Element, dass es letztendlich nicht vollständig begründbar ist. Aber dann den Will to Believe zu entwickeln, ja, wie William James es nennt, oder eben einen Leap of Faith zu machen, was ja auch so dieses Aktive andeutet.
Kognitive
also dann
Element.
Einfach sich da rein zu begeben, das ist ja dann auch wieder etwas, wo man sich nicht seinem Schicksal fügt oder als Individuum passiv sich irgendwie in der Beziehung verhält, sondern da steckt ja dieses schon sehr starke Agenturkonzept drin, dass man selber man vertraut. Also das ist auch sehr wichtig, wird oft auch betont, man kann Vertrauen nicht verpflichtend einfordern.
Kann
also
man nicht
du
einkaufen.
Musst mir jetzt vertrauen. Da kann ich so oft sagen, wie ich will. Wenn der andere diesen Will to Believe oder diesen Leap nicht von sich aus hinbekommt, dann wird das Vertrauen nicht da sein. Und das ist spannend, weil deswegen auch alle anderen Absicherungen, wir haben einmal von Kalkülen gesprochen, dann gibt es so bestimmte Merkmale der Vertrauenswürdigkeit, die man wahrnehmen kann in stärker oder schwächerer Ausprägung und deshalb den anderen für mehr oder weniger vertrauenswürdig einordnet, dann kann man sich auf Routinen verlassen. Das sind so bei den ganz vielen Alltagssituationen, so irgendwie mit dem Bus fahren oder auch einfach ja sich unter Menschen zu begeben oder auch im Arbeitsleben oder sowas, hat man ganz viele Abläufe, die routinisiert sind und deshalb auch gar nicht mehr so durchleuchtet werden. Und die sind so selbstverständlich, dass man dann auch selbstverständlich vertraut. Aber all das sind alles so Wege, damit dieser Leap of Faith nicht so groß ist und dieser Will sich etwas schneller zeigt, aber das gehört dann eben dazu. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man sagen kann, der Leap of Faith ist das Vertrauen, sondern die Kombination einer gewissen Grundlage in der Beziehung plus der Bereitschaft, den Rest, die Ungewissheit zu ertragen. Das macht eigentlich dann das Vertrauen aus. Man muss es eigentlich zusammen sehen.
Ja, dem würde ich intuitiv auch sofort zustimmen. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Es braucht beide Seiten. Aber ich finde wichtig, und das hilft mir auch in der Arbeit, auch wenn das sozusagen die brutale Seite ist, derjenige, der berechtigt Misstrauen entwickelt hat oder der verletzt wurde, enttäuscht wurde, ob nun mangels Pünktlichkeit des anderen oder Fremdgehen oder sonstiger Enttäuschungsmaßnahmen, Geld verspielt oder sonstiges, der hat jetzt auch noch die Arbeit, diesen aktiven Vertrauensakt, diesen Sprung des Glaubens zu wollen, auch, dass er das noch machen muss. Das ist in der Praxis von Mediation, aber auch im Konfliktcoaching, ich würde so sagen, die brutale Tragik, dass man das denen noch zumuten muss. Dass die in ihrer Verletztheit nicht mal sagen können, aber der andere hat doch nicht geliefert, der andere hat doch einen Fehler begangen. Warum muss ich denn jetzt noch, Glaubenssprung sage ich nicht, aber das ist das, was derjenige sich zumuten will und es ist ihm nicht mal klar.
Ich glaube, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und da kann man sich auch, glaube ich, sehr gut reinversetzen in diese Situation, dass wenn ich dann wieder diesen Vorschuss geben soll, dass ich das nicht unbedingt verstehe oder einsehe. Die Frage, die da vorgeschaltet ist, eigentlich immer, und ich bin jetzt selbst kein Mediator, aber ich kenne ähnliche Situationen, man muss eigentlich die Frage vorschalten, liegt mir etwas an dieser Beziehung? Ja. Möchte ich in der Beziehung bleiben? Habe ich insgesamt gesehen, auch ohne volle Gewissheit zu haben, ein positives Bild von der Zukunft dieser Beziehung. Ich kann es mir zumindest vorstellen, dass das wieder funktioniert und nicht nur irgendwie so halbgar, sondern irgendwie wieder auch wieder gut werden kann. Und wenn ich das für mich gar nicht mehr sehe, also wenn ich an dieser Beziehung in sich mein Interesse verloren habe, dann wäre es auch eine Zumutung zu erwarten, dass jemand trotzdem in dieser Beziehung bleibt oder wenn er aus anderen Gründen, alle möglichen Fahrtabhängigkeiten, die man so im Leben hat, da erstmal nicht rauskommt, wäre es eine Zumutung, dieser Person abzuverlangen, dass sie vertraut. Also inklusive dieses sich verwundbar machen. Aber wenn, sorry, das war jetzt eigentlich nur eine Vorbemerkung, aber wenn die Frage eben positiv beantwortet ist, trotz der Dinge, die vorgefallen sind, die mehr oder weniger dramatisch sind, die vielleicht auch sogar noch zum Teil was mit Missverständnissen zu tun hatten, aber wir haben da halt diese Situation und wir schauen aber durch diese Situation hindurch in die Zukunft und sehen, eigentlich, dass wir dabei bleiben wollen, zusammenbleiben wollen. Dann muss man verstehen, dass, um da wieder hinzukommen, irgendwann diese Vertrauensvorschüsse, diese Freiräume für den anderen wieder da sein müssen, weil sonst kommt man da nicht hin. Und das ist aber nicht der erste Schritt, sofort zu sagen, so, du musst dem anderen jetzt wieder ganz viel Freiräume geben, damit er sich als vertrauenswürdig beweisen kann, sondern man kann diese Freiräume vielleicht anfangs auch nochmal stärker einschränken als vorher und sich dahin arbeiten. Aber diese vom Prinzip her zu verstehen, dass diese Beziehung nur dann weitergehen kann, wenn man auch wieder bereit ist, dem anderen seine Freiräume zu lassen. Und ich sage das nochmal, das sind ja Freiräume, in denen man nicht nur den nächsten Betrug begehen kann, Entschuldigung, sondern auch sich eben genau als vertrauenswürdig beweisen kann. Wenn ich diese Gelegenheit nicht habe, dann ist es keine Vertrauensbeziehung. Dann ist es irgendeine funktionierende Beziehung auf einer anderen Basis.
Ja, das ist für einen gewissen Zeitraum sicherlich okay. Zur realistischen Einschätzung, dass Vertrauen nicht genauso schnell wieder zustande kommt, wie es gebrochen wurde. Von beiden Seiten muss man ja als Beziehungsgeschehen sagen. Aber das ein Stück weit zu normalisieren, sagen, ja, das geht halt jetzt nicht so. Weder können Sie einfach springen, noch kann der andere die Rahmenbedingungen sofort schaffen. Das macht ja auch die Dramatik gebrochenen oder missbrauchten Vertrauens auch aus. In Wirtschaftsbeziehungen, glaube ich, genauso wie in Lebensbeziehungen, wenn damit halt ganze Lebenskonzeptionen, Geschäftsmodelle dranhängen, dass man das nicht so einfach dann ändern kann, sondern das ist ja die Dramatik. Man ist da gewissermaßen auch gefangen in der Misstrauenssituation.
Ja, wir sprechen hier natürlich auch von sehr deutlichen Vertrauensbrüchen, ja. Ne? Sehr, sehr dramatischem Betrug oder ähnlichem, der wirklich so an die Fundamente der Beziehung geht. Ja. Und das ist natürlich klar, dass das die schwierigsten Situationen sind, um wieder zurück zum Vertrauen zu kommen. Ich glaube aber, dass man schon viel früher aufpassen muss oder drüber nachdenken muss, was passiert eigentlich mit den etwas kleineren Brüchen, die man so hat. Ja. Oder auch Enttäuschung, und ich habe vorhin auch schon mal von Missverständnissen gesprochen, dass manchmal so ein Problem auftritt, ja, aber dass man auch erstmal gemeinsam verstehen muss, was ist das jetzt eigentlich für ein Problem? Also genau, also das Gegenteil von so einem offensichtlichen Bruch, wo es gar keine Frage gibt, wo man immer noch fragen kann, wie kam es dazu und so weiter. Was ich eigentlich andeuten möchte, ist, dass man diese Beziehung ja immer auch dynamisch über die Zeit sehen muss und dass sich auch die Grundlagen für Beziehungen immer wieder weiterentwickeln. Anthony Giddens mit dem Konzept des Active Trust ist sogar schon irgendwie Anfang der 90er in seinen Büchern so weit gegangen zu sagen, dass wir eigentlich quasi jeden Tag neu an unseren Vertrauensbeziehungen arbeiten müssen, einfach weil wir in der postmodernen Welt keine stabilen Voraussetzungen mehr haben und so weiter. Also wir müssen im Prinzip auch immer kontinuierlicher wieder unsere Beziehungen weiterentwickeln. Und da kann es auch mal helfen, wenn mal ein kleines Problem auftritt, wo man dann aber gemeinsam dran arbeitet und versteht, aha, okay, unsere Beziehung ist nicht in Frage gestellt, sondern läuft jetzt etwas anders weiter, weil wir diese neue Geschichte jetzt haben. Das heißt, also da geht es jetzt auch nicht gleich um Fremdgehen oder sowas, sondern wirklich darum, dass jemand zum Beispiel in der Beziehung einfach sich mehr Zeit nehmen möchte, für irgendwie ein eigenes Interesse. Was weiß ich, da gibt's Leute, die fangen plötzlich an, Golf zu spielen oder so. Und die Frau sagt, was machst du da? Willst du mir aus dem Weg gehen? Ja. Und dann muss man das nicht gleich als Vertrauensbruch sehen, sondern dann kann man eben da mal gucken, wie haben sich denn da Bedürfnisse verändert? Vielleicht, ja, es stellt das ja überhaupt nicht die Beziehung in Frage, sondern ist einfach irgendetwas, was jetzt in der Beziehung eine zusätzliche Rolle spielt. Also da würde ich auch darauf hinweisen, dass gerade der konstruktive Umgang mit solchen erstmal Störungen dann sogar die Vertrauensbeziehung festwinken kann. Wir sehen das also in der Wirtschaft ganz oft, dass gerade so in so Geschäftsbeziehungen, wenn da mal was schief geht, die gerade das konstruktive gemeinsame Problem lösen, zeigt erstmal Schwachstellen in dem System, in dem man arbeitet, und die kann man dann verstärken. Oder es zeigt, dass der andere zwar auch mal einen Fehler macht, aber immer sofort sich darum kümmert, dass das wieder ausgemerzt wird.
Also weil das ein Thema ist, das wir ja nochmal aufgreifen werden, wenn einfach Veränderungen anstehen. Auch wenn Geschäftspartner meinetwegen mit dem Mitbewerber plötzlich Geschäfte machen oder Arbeitnehmer sagen, ach Mensch, ich würde noch ein bisschen selbstständig Nebentätigkeit machen wollen. Und man fragt sich, wohin treibt es den anderen? Muss ich davon ausgehen, dass du kündigst in 2 Monaten? Können wir uns darauf vorbereiten? Und in diesen nicht sofort die Beziehung absolut in Frage stellenden Verhaltensweisen spielen dann die sozialen Netzwerke und das Beziehungsgefüge drumherum noch eine Rolle. Und in diesen Netzwerken, da kommen wir nochmal drauf. Ich will noch einen Punkt, weil er in die erste Folge rein muss, noch ansprechen. Und ich habe leider nur noch diese wenigen Minuten, damit ich meinen nächsten Termin nicht sozusagen misstrauisch im Zoom hinterlasse oder stehen lasse. Interessant für das Vertrauen ist noch, wenn wir uns überlegen, wie das ist, wenn eine Beziehung starkes Vertrauen hat, die Beziehungspartner einander vertrauen und dann geschieht etwas, was nicht erwartet wurde. Und Sie hatten das vorhin schon angedeutet, das ist dann überhaupt nicht so schlimm. Und man wundert sich von außen, dass das Vertrauen so unerschüttert ist. Dass also da ein Toleranzbereich geöffnet wird, den eine Beziehung allein auf Kosten-Nutzen-Analyse überhaupt nicht zustande bringen könnte. Gerade in Geschäftsbeziehungen. Wenn das rein Kosten-Nutzen-analytisch wäre, dann würde man sagen, vielleicht, okay, der Geschäftspartner ist durch, mein Nutzen ist aufgebraucht, ich kümmere mich jetzt um andere Kontakte und ändere mein Geschäft. Ja. Aber es findet gerade nicht statt, sondern man ist dann kurz verwundert, man lächelt kurz, Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht, der Schelm nimmt das vielleicht sogar noch mit Humor und es bricht überhaupt nicht. Das finde ich noch einen interessanten Punkt.
Also das ist sehr, sehr spannend. Das eine ist eben, dass man sich dann vielleicht auch Sachen durchgehen lässt, weil man auf der anderen Seite so tief überzeugt davon ist, dass die Beziehung insgesamt, also zum beiderseitigen Vorteil läuft. Das hört sich jetzt so ein bisschen fast wieder zu kalkulativ an, aber so, dass das, also naja, dann lässt man mal was durchgehen. Das ist der eine Ansatz. Das andere, vielleicht schon etwas problematischere, ist, dass man eine gewisse Blindheit im Vertrauen doch hat. Und das ist das, was die Psychologen den Confirmatory Bias nennen, also die Neigung, die eigenen Annahmen zu bestätigen. Und das führt nämlich dazu, dass man, wenn man da mal was hört, was nicht ins Bild passt, dann rückt man das wieder gerade und sagt, nee, das passt doch rein. Das ist schon in Ordnung, weil man erklärt
damit
dann,
ja, der hat
das gemacht, nicht weil er irgendwie so, sondern der musste irgendwie, keine Ahnung, man erfindet dann sogar für den anderen die Ausreden. Das ist also das Besondere daran. Man akzeptiert nicht nur dessen Ausreden, sondern man erfindet sie gleich für ihn mit. Das ist so, wenn Eltern nicht wahrhaben wollen, dass die eigenen Kinder jemals irgendwas Schlechtes machen, dann sagt man, ach, das war doch. Deswegen ist Vertrauen, auch wenn es erstmal da ist, recht robust. Man sagt ja immer, Vertrauen ist so leicht zerbrechlich. Ja, wenn was Schweres vorfällt, klar, aber erstmal so kleine Störungen werden gerade im Vertrauen dann sehr gut weggearbeitet.
Ja, man muss regelrecht suchen, wohin man das Misstrauen hingehoben hat, als man es aufgehoben hat. Man findet es nicht sofort wieder. Ja. Man weiß, es ist irgendwo, aber man braucht es jetzt nicht finden, das Misstrauen. Ne? Man hat es aufgehoben.
Ganz genau. Soll ich jetzt da in den Keller steigen und dieses Misstrauen, was ich so schön aufgehoben habe, wieder hochholen? Ja. Und dazu kommt noch, dass nicht nur dieses Zurückholen dieser unangenehmen Vorstellung irgendwie unangenehm ist, sondern tatsächlich, besonders deutlich hat Niklas Luhmann das auch ausgedrückt, Misstrauen ist wesentlich anstrengender als Vertrauen.
Das ist
das will man eigentlich gar nicht. Das hält man auch eigentlich gar nicht wirklich durch. So ein richtiges Misstrauen. Also entweder muss man dann diese Beziehung sowieso mal beenden und sich möglichst weit entfernen, damit man sich da nicht mehr drum kümmern muss. Aber so in einer Misstrauensbeziehung dauerhaft zu sein, das ist so anstrengend. Also das will man eigentlich auch nicht. Und deswegen, wenn man schon mal Vertrauen hatte, ist es nicht besonders attraktiv, einfach mal so ins Misstrauen zu kippen. Das ist noch mal auf einer ganz anderen Ebene eine Erklärung, warum wir eigentlich, wenn das Vertrauen da ist, erstmal nach Bestätigung suchen. Und auch da vielleicht auch noch ein letzter Satz. Es gibt also einen großen Gegensatz, ob man annimmt, dass Vertrauen eigentlich der Grundzustand ist und nur bei einer Störung gehe ich ins Misstrauen, oder Menschen sind von Natur aus misstrauisch und nur wenn es mal ganz gut läuft, entwickeln sie Vertrauen. Da kann man auch lange drüber philosophieren. Da ist auch eine Standardfrage in so Umfragen. Nehmen Sie an, dass man Menschen im Allgemeinen vertrauen kann oder nicht. Da teilt sich auch so ein bisschen die Bevölkerung auf in eher misstrauische und nicht so misstrauische. Aber ich finde es eigentlich auch ganz attraktiv zu sagen, dass Menschen erstmal so als Wesen kooperativ und vertrauensbereit sind und eher dann auf negative Signale reagieren als umgekehrt. Und das ist aber auch eine Einstellungsfrage, wie gehe ich an meine Kollegen ran? Nehme ich einfach mal an, dass wenn die hier eingestellt worden sind, dann werden die schon alle irgendwie in Ordnung sein und gebe denen allen erstmal einen Vorschuss. Oder ich gehe in eine Situation rein, in woanders, wo ich denke, also hier können ja eigentlich nur Halunken sein. Jetzt bin ich mal ganz vorsichtig. Ne? Das kann eben auch sogar situativ sein, aber hat auch ein bisschen vielleicht auch was mit der eigenen Sozialisation und Persönlichkeit zu tun.
Herr Möllering, ich wusste und ich habe darauf vertraut, jetzt zu Recht, das wird wieder ein hochinteressantes Gespräch gewesen sein. Jetzt haben wir es geschafft, diesen ersten Teil uns mit Vertrauen sozusagen zu beschäftigen, die Grundlagen und auch so ein bisschen, was geschieht da in den einzelnen Beziehungspartnern, wenn sie vertrauen oder wenn sie eben noch nicht vertrauen oder nicht mehr. Wir gucken uns das in einem zweiten Teil demnächst dann nochmal auch in anderen sozialen Zusammenhängen an, also in Netzwerken, weil wir doch auch viel zu anderen hinschielen bei der Frage, kann ich der Situation, kann ich dem anderen vertrauen oder nicht? Also, Sie hatten das schon angesprochen. Wer wird neben mir oder wer wird mir vorgesetzt in der Organisation? Das hat viel mit den anderen zu tun, die ihm da vertrauen. Und wenn ich dem nicht vertraue, der ihn eingestellt hat, dann hat er schon mal keinen Bonus bei mir. Aber wenn ich bei mir meinen Vorgesetzten oder Leitungskräften vertraue, dass die hier gute Leute anbringen, dann haben diejenigen, die da ankommen, bei mir schon mehr als einen Stein im Brett.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Episode. Und ja, das ist ein unerschöpfliches Thema. Und ich muss ja auch für mich persönlich sagen, ich habe das schon so in meiner Promotion ja schon bearbeitet. Das so seit Jahrzehnten beschäftige ich mich damit und staune eigentlich selber immer wieder, wie viele Facetten hinter diesem Alltagsbegriff des Vertrauens sich verstecken. Also danke, dass wir da nochmal drüber sprechen werden.
Ebenso, ebenso. Gute Zeit für Sie bis dahin. Bis alles bald.
Tschüss, alles Gute.
Ciao. So, das war mein Gespräch mit Professor Dr. Guido Möllering, Professor in Witten und langjährig damit beschäftigt, Vertrauen, vor allen Dingen in Wirtschaftskontexten als Ökonom, zu untersuchen. Wir haben heute darüber gesprochen, was die Grundlagen des Vertrauens sind, dass es Rahmenbedingungen gibt, Routinen, Erfahrungen, aber auch die Vernunft, die eine gewisse Risikoanalyse vornimmt. Aber dass das noch lange nicht das Vertrauen ist, das wir dann als einen Vertrauenszustand beschreiben würden. Da gehört noch mehr dazu. Und wir haben herausgearbeitet, weil Herr Möllering das auch in seinen Schriften ganz klar benennt, es ist dann nochmal eine eigene Aktivität des Vertrauenden oder des Vertrauenwollenden gefordert, nämlich diesen Sprung, diesen fast schon glaubensähnlichen Sprung in den Vertrauenszustand. Und das bedeutet, nicht blind zu vertrauen, dass das schon gut gehen wird, sondern die Ungewissheit, dass es auch anders kommen kann, beiseite zu legen, aufzuheben, dass es nicht mehr auf dem Schreibtisch oder auf dem Schirm ist, wie man so sagt, sondern vielleicht in einer Schublade oder auch in den Keller gepackt. Und dort wird es aber auch aufgehoben. Es bleibt da. Es wird nicht vollkommen eliminiert. Das ist eine wichtige zweite Komponente. Und die dritte ist, dass dieser Zustand der aufgehobenen Ungewissheit auch dann eine ganz besondere Qualität der Beziehung mit sich bringt und das auf eine neue Ebene gehoben wird. Vielen Dank, dass du und ihr wieder mit dabei wart hier beim Podcast Gut durch die Zeit. Wenn dir die Sendung gefallen hat und der Podcast insgesamt, dann hinterlass auch ein Feedback und Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast oder auch auf Google Business. Sag deinen Kollegen Bescheid, dass hier gepodcastet wird zu Mediation und Konfliktcoaching, Organisationsberatung. Ich bedanke mich bei dir, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.